Der Herr ist gnädig, dass er uns alle hierher gebracht hat. Trotz vieler Prüfungen, ein bisschen Leiden, wie das Wort in Petrus heißt, die Leiden bringen uns in die Herrlichkeit. Und ich glaube wirklich, dass den Preis, den wir bezahlen, den ihr bezahlt habt, um hierher zu kommen, ist nicht vergleichbar zu dem Nutzen und der Herrlichkeit, die uns der Herr zeigen wird in 2. Petrus. Lobt den Herrn für alle Heiligen. Für alle Heiligen, die auf Zoom sind, die an der Konferenz teilnehmen. Ich soll eine kleine Einführung geben. Lass es mich so formulieren. Für uns in Kapitel 1 von 2. Petrus ist seine Last, dass er uns zeigen will, wie wir in das Reich hineinkommen. Dass wir einen reichen Eingang haben in das Reich. Seine Last, die in seinem Herzen ist, dass wir es alle schaffen. Petrus hat besonders ein Herz, dass er die Heiligen, sich um die Heiligen kümmert und sie weidet. Der Herr hatte ihn ja gefragt, Petrus, liebst du mich? Das war, nachdem er ihn dreimal verleugnet hatte. Dann hat der Herr ihn dreimal gefragt. Dreimal ist richtig gut. Hat er ihn gefragt, Petrus, liebst du mich? Petrus hat ein bisschen Selbstvertrauen gehabt und hat gesagt, ja, Herr, ich liebe dich. Dann weide meine Lämmer. Ja, kümmere dich um meine Lämmer. Und dann hat er ihn wieder gefragt. Petrus, liebst du mich? Dann hat Petrus sich nicht mehr so gut gefühlt. Dann hat er sich erinnert, dass er ihn dreimal verleugnet hat. Und der Herr hat ihn zum zweiten Mal gefragt, liebst du mich? Er hat es fast nicht aussprechen können. Ja, Herr, du weißt. Und dann hat er zu Petrus gesagt, füttere meine Schafe, kümmere dich um meine Schafe. Da hat er gedacht, jetzt, das ist es jetzt. Und dann hat der Herr ihn nochmal zum dritten Mal gefragt, wie würdest du das mögen, wenn du Petrus wärst? Petrus, liebst du mich? Und dann konnte er wieder nicht antworten. Und dann hat er gesagt, du weißt. Weil er so selbstsicher war. Ich werde dich bis zum Ende, bis zum Kreuz folgen. Und dann hat der Herr ihm gesagt, dass der Hahn krähen wird und er ihn dreimal verleugnen wird. Dann hatte Petrus wirklich ein Herz, die Lämmer zu weiden, die Gemeinden zu weiden. Er hatte so eine Last. In seinem ersten Brief, da geht's dir gut? In seinem ersten Brief, da ist er nicht so stark wie im zweiten Brief. Obwohl der zweite Brief kürzer ist. Es gab einen Bedarf für einen zweiten Brief. In dem ersten Brief hat er uns so viele Dinge gezeigt. Im Allgemeinen, ihr seid erkauft und der Glaube wächst durch leiden und ihr müsst wiedergeboren sein und ihr seid wiedergeboren in dem Samen. Ja, und ihr müsst das Wort, reine Wort trinken, die reine Milch. Und er hat uns gezeigt, dass wir lebendige Steine sind, die ein geistliches Haus sind. Und er hat uns gezeigt, Christus ist für uns gestorben. Und wir waren wie Schafe, wir sind Abwege gegangen. Aber der Herr ist gestorben, um uns zurückzubringen. Und er ist der Hirte unserer Seelen. Und dann hat er auch gesagt, dass der Herr am Kreuz gestorben ist, nicht nur um uns zu erkaufen, sondern auch als ein Vorbild. Er ist nicht nur gestorben und hat am Kreuz gelitten, sondern das ist auch ein Beispiel für uns, dem wir folgen sollen. Wir sind sehr dankbar, dass er gestorben ist. Aber wie viele haben seine Kreuzigung und seine Erlösung und seine Reinigung genossen, sondern es ist auch ein Beispiel, dass wir seinen Fußstapfen folgen sollen. Wohin gehen die Fußstapfen? Sie gehen in die Herrlichkeit. Denn ohne Leiden gibt es keine Herrlichkeit. Also hat Petrus weiter gezeigt, dass Leiden nötig ist. Und dann hat er gezeigt, die praktischen Wege, wie die Gemeinde aufgebaut wird, zum Beispiel in Kapitel 5, wie die Ältesten sein sollen. All diese sind sehr wundervoll und da ist aber noch Bedarf für einen zweiten Brief. Da wird ein zweiter Brief gebraucht. Und da ist seine Hauptlast, wie können wir es zum Ziel schaffen? Ohne zweite Petrus haben wir keinen spezifischen Weg, wie wir vorangehen können zum Ziel. Und das Ziel ist das ewige Reich unseres Herrn. Das kommt sehr, sehr bald. Und da in 2. Petrus hat er auch gesagt, er kommt bald und die Zeit ist nah. All die Apostel haben das gesagt und Paulus hat das auch gesagt. Und in der Offenbarung hat der Herr selber gesagt, ja, dass ich schnell komme. Viele sagen, das ist 2000 Jahre her. Ja, in Kapitel 3 hat er gesagt, oh, er kommt noch nicht. Es ist noch nicht so bald. Es sind schon 2000 Jahre vergangen. Was denkst du denn? Kommt er oder kommt er nicht? Sind es nochmal 2000 Jahre? 200 Jahre? 20 Jahre? 2 Jahre? Vielleicht. Du solltest sagen, für uns sind es vielleicht weniger als 2 Jahre. Weniger als 2 Jahre. Bevor wir das Buch von Petrus uns anschauen, müssen wir wissen, dass der Herr bald wiederkommt. Ob du es weißt, ob du es magst, ist wirklich egal. Aber er kommt wirklich sehr bald. Lass mich euch erinnern über Daniel Kapitel 9, Vers 27. Wenn ihr in Vers 24 anfangt zu lesen, Dann hat der Herr ihm gesagt, dass 24 Wochen, 70 Wochen sind für dein Volk und für deine heilige Stadt bestimmt. Und in Vers 25 hat er gesagt, dann gibt es nochmal 7 Wochen und 62 Wochen. Das sind zusammen 69 Wochen. Und dann hat er uns gesagt, am Ende der 69. Woche, was passierte? Dann kommt der Messias. Ja, und er wird sterben. Am Ende der 69. Woche wird der Messias abgeschnitten und Jerusalem wird zerstört durch den römischen Prinz. Und die ganze Stadt wird zerstört. Und das ganze Land war zerstört. Das war das Ende der 69. Woche. Und das ist wirklich passiert. Was Gott spricht, das wird auf jeden Fall passieren. Und dann die letzte Woche, die noch über ist in Vers 27. Was passiert denn in der letzten Woche? Der Herr wird uns nicht raten lassen. Er wird uns ganz klar sagen, dass in dieser Woche, in der 70. Woche, wir haben ein Update gemacht und haben uns den hebräischen Text angeschaut und auch den griechischen Text vom Alten Testament angeschaut. Und die richtige Übersetzung ist, also, wir haben 70 Wochen, 62 Wochen und dann die 7 Wochen. Wir haben 7 mal 7. Und dann hat man die eine Woche über. Diese eine Woche. Was passiert in dieser einen Woche? Jemand, ein Er, oder das Wort Er ist nicht mehr da. Man dachte, es ist jemand. Er macht einen Bund mit vielen. Für eine Woche ist nicht direkt verbunden mit dem Bund mit vielen. Ja, die Abraham-Abkommen sind nicht unbedingt für 7 Jahre. Er muss in Daniel 9, 27 stand nicht, dass der Bund für eine Woche sein muss. Wir dachten alle, dass der Bund für eine Woche sein muss. Aber es ist nicht für eine Woche. Es sagt uns nur, dass in der einen Woche was passieren wird. Dass die eine Woche nahe ist. Erstmal gibt es den Bund mit vielen durch Kraft. Jemand wird einen Bund mit vielen machen. Das ist Teil der einen Woche. Das heißt nicht, dass der Bund eine Woche sein muss. Und in dieser Zeitspanne wird die eine Woche passieren. Also da gibt es den Bund mit vielen. Und auf jeden Fall ist es das Abraham-Abkommen. Ja, und gestern habe ich die Neuigkeiten gehört, dass Netanyahu, nachdem er seine Regierung gebildet hat, da gibt es 3 besondere Sachen, die er tun will, die er betont hat als Premier, die er tun will. Und was sind diese 3? Und eines dieser ist dieser Prioritäten ist, dass er das Abraham-Abkommen stärken will. Und daher will Saudi-Arabien bald eintreten in diesen Vertrag. Das heißt, dass die Abraham-Verträge sind verbunden mit der ersten Woche. Es gibt da einen Zusammenhang. Am 15. September 2020 haben sie mit den Abraham-Verträgen angefangen. Und Trump hatte die vollstreckt. Und das zweite Zeichen der letzten Woche, was ist das? Das sind, dass die Opfer, die Tieropfer wieder stattfinden. Dann macht dieser Vers 27 Sinn. In der Mitte der Woche, etwas wird passieren am Anfang der Woche und dann wird etwas passieren in der Mitte der Woche. Ja, die Schlachtopfer und Speisopfer werden abgeschafft. Jetzt wissen wir, was ist das Zeichen für die Mitte der Woche? Letzter 15. September, 2 Jahre nach den Abraham-Verträgen, die gemacht wurden, die wurden am 15. September 2020 gemacht. Und am selben Datum wurden 5 rote Kühe transportiert. Die waren vollkommen, wurden von Texas nach zum Flughafen Ben Gurion nach Tel Aviv gebracht. Das war geheim. Sie waren vollkommen. Und das ist wirklich notwendig. Wegen 4. Mose 19 ist das wichtig. Diese roten Kühe werden gebraucht, um den Tempelplatz zu reinigen. Ohne diese können sie keine Opfer anfangen. Für fast 2000 Jahre hat niemand eine perfekte rote Kuh gefunden. Da darf kein Haar sein, was nicht rot ist. Und ich glaube, die letzte rote Kuh gab es vor 2000 Jahren. Ist es die erste oder die letzte? Ja, die rote Kuh wurde von Moses dargebracht. Auf einmal gibt es 5 perfekte rote Kühe, die sie in Texas entdeckt haben. Und der Herr hat jemand in Texas gerufen, dass er die roten Kühe besorgt. Und sie waren 1 Jahr alt, als sie dort abgeliefert wurden am 15. September. Denkt ihr, dass es ein Zufall war, dass sie 2 Jahre später am selben Datum abgeliefert wurden? Das heißt, im Herbst, im September des nächsten Jahres, dann werden sie 2 Jahre alt sein. Oh, entschuldigt. Dann werden sie 2 Jahre alt sein. Das heißt, dass die Juden sehr aufgeregt sein werden. Die werden sich freuen, dass sie diese roten Kühe darbringen können und mit dem Rheinwasser von Jerusalem und dann dort reinigen können und dass sie dann wieder anbeten können und die Opfer bringen können. Der Altar ist schon fertig, der ist schon hergestellt worden. Er muss nur transportiert werden. Von irgendwo im Tempelinstitut zum richtigen Ort. Daher könnt ihr sehen, dass diese zwei Zeichen ganz einzigartig sind. Also dieser Bund mit vielen. Habt ihr irgendwelche Zweifel, dass diese Abraham-Verträge die Vollfüllung dieser Prophetie ist? Ja, der heißt Abraham, von allen Namen, die man hätte wählen können. Er ist der Vater vieler Nationen. Und dann die roten Kühe. Nach so vielen Jahren. Auf einmal habt ihr nicht nur eine Kuh, sondern fünf Kühe. Zumindest eine von fünf sollte das vollkommen bleiben. Was denkt ihr, wenn wird der Herr wiederkommen? In 20 Jahren? Zwei Jahre? Oder noch weniger? Zumindest für uns. Denn es sind nochmal 3,5 Jahre für sein offensichtliches Kommen. Sein heimliches Kommen als Dieb, um die Erstlingsfrüchte zu nehmen, ist nach 3,5 Jahren. Und damit er das männliche Kind mitnimmt. Das sind vielleicht weniger als 2 Jahre. Ich sage nicht auf jeden Fall 100%. Wie viele Prozente denkst du denn? In Daniel 9, 27. Ja, wenn diese zwei Zeichen es sind, dann sind es weniger als 2 Jahre. Es wird sehr nahe sein, wenn wir recht haben. Vergesst nicht das Wort wenn, falls wir recht haben. In 2024 ist ein sehr wichtiges Jahr. Alle reden jetzt schon über 2024. Hier in den Staaten reden wir über 2024. Das ist ein wichtiges Jahr. Daher lasst uns vorbereiten. Wir müssen wirklich vorbereitet sein. Denn die Zeit ist sehr kurz. Daher spricht Petrus über das Kommen des Herrn. Im dritten Kapitel, im Kapitel 1, zeigt er uns, was wir als Gottes Volk tun sollen, damit wir in das Reich eingehen können. In Kapitel 2 hat er uns gewarnt vor vielen falschen Propheten. Hat er ihnen gesagt, dies und das. Seid ihr wiedergeboren? Seid ihr Gläubige? Dann werdet ihr mitgenommen. Was für eine Lehre ist denn das? Glaubst du das? Bist du wiedergeboren? Bist du ein Christ? Glaubst du an Jesus Christus? Dann wirst du auf jeden Fall mitgenommen. Alle glauben das. Wenn jemand das zu dir sagt, was für ein Lehrer ist es denn? Das ist ein falscher Lehrer. aber er bittet dich, dass du an Jesus Christus glaubst. Ist das denn falsch? Das ist, warum nennst du ihn dann einen falschen Propheten? Ist es eine Halbwahrheit? Wenn es eine Halbwahrheit ist, dann ist es nicht gut. Denn das Evangelium ist nicht nur, dass wir gerettet sind, sondern es geht auch bis zum Reich. Ja, es geht um das Evangelium des Reiches. So heißt es auch. Das war die erste erster Ausspruch, ja, dass ihr Buße tun sollt, damit ihr in das Reich kommt. Tut Buße, denn das Reich ist nahe gekommen, hat er gesagt. Daher ist das Evangelium nicht, dass ihr Vergebung der Sünden empfangen habt. Das ist nicht akkurat. Heute haben wir daher ein Problem mit den falschen Propheten und den falschen Lehrern. Schon zur Zeit der Apostel hatten wir das. Sogar vor den Aposteln im Alten Testament gab es viele falsche Propheten. Sie waren gegen die Propheten des Herrn und haben ihm was anderes gesagt. Sie haben den Leuten und dem König was anderes gesagt hat. Und der Herr hat uns gewarnt. Der Herr Jesus hat uns vor vielen falschen Propheten und Lehrern gewarnt. Sogar als der Herr selber kam, da gab es die Pharisäer und Schriftgelehrten und haben den Leuten was ganz anderes gesagt. Ja, sie waren gegen Christus. Denkt ihr, dass wir in unserer Zeit nicht solche Leute haben? Und die Warnung, Petrus' Warnung war ganz stark in Kapitel 2. Ihr müsst wirklich viel Gnade haben, über Kapitel 2 mitzuteilen. Das ist es, was heutzutage passiert. All diese Lügen, die verteilt werden durch die Mainstream-Medien, durch die Mainstream-Propheten. Es gibt viele falsche Propheten und viele falsche politische Propheten, die den Menschen Lügen erzählen. Wir müssen es wirklich sehen, dass Petrus wirklich eine Last hatte, dass wir es alle schaffen. Und er zeigt uns den Weg, wie wir es schaffen können. Ganz kurz und zum Punkt. Er hat uns nicht so viele andere Dinge erzählt. Er hat uns gesagt, wenn du dies tust, dann wirst du niemals straucheln. Und er hat uns gezeigt, wie wir reichen Eingang in das Reich haben können. Es ist nicht so kompliziert. Es ist nur im ersten Kapitel. Sag mir nicht, dass es zu schwierig ist. Es ist doch nur ein Kapitel. Kannst du dir ein Kapitel merken? Ist das zu schwierig? Rebecca hat einen Vers sich gemerkt. Ja, in Vers, ja, alles, das Fleiß, tut Fleiß, um Tugend darzureichen. Das ist wunderbar. Sie hat den Vers sich eingeprägt. Das ist ganz einfach. Das ist, heißt, dass wir es alle schaffen können. Es ist nicht so schwierig. Es ist nur ein Kapitel. Und es ist die letzte Erinnerung von Petrus, dass bevor er stirbt, weil er dieses Zelt verlassen wird. Er hat es immer wieder gesagt. Und er erinnerte sie immer wieder. Er möchte wirklich sie erinnern. Und er diese Erinnerung ist so sehr in seinem Herzen. Und er hat es wirklich in ein Kapitel hineingepackt. Wenn du dieses eine Kapitel nimmst, und da würde er dir sagen, du wirst nicht straucheln und reichlichen Eingang in das Reich finden. Wer möchte denn in das Reich eingehen? Natürlich wollen wir in das Reich eingehen. Darum geht es hier wirklich. Darum geht es in 2. Petrus. Das heißt nicht, dass 1. Petrus nicht wichtig ist. Aber ohne 2. Petrus, dann fehlt was. Etwas, was sehr, sehr wichtig ist, fehlt dann. Dann hoffentlich möge der Herr unsere Augen öffnen und uns diese Last geben. Und ich denke, die Brüder werden sehr gut uns mitteilen. Ja, in so kleinen Punkten wie der kostbare Glaube. Lass uns mal mit dem ersten Satz hier anfangen. Simon Petrus, ein Sklave und Apostel Jesu Christi. Ein Sklave und Apostel Jesu Christi. Als ich diesen Vers gelesen habe, irgendjemand spielt hier eine Trommel. Da habe ich gedacht, Petrus, warum nennst du dich noch Simon? Hat der Herr nicht deinen Namen geändert? Stell dir vor, du bist Petrus und der Herr hat deinen Namen geändert von Simon, Sohn des Jonas, auf Petrus. Petrus, bist du sicher? Der Herr hat doch deinen Namen geändert. Das ist das erste Mal, dass der Herr den Namen von jemandem geändert hat. Das muss doch sehr beeindruckend sein. Ja, da können wir uns erinnern. Wird nicht vergessen, dass er ein lebendiger Stein ist. Weil in der griechischen Sprache ist Petrus ein Stein, kein Fels. Petrus ist nicht so groß und so toll, dass er ein Fels ist. Er ist nur ein Fischer. Er war einer der Ältesten unter den Kollegen da. Er war ein Stein. Darum sagte das in 1. Petrus, er hat es nie vergessen. Selbst der Herr ist der Eckstein und der Grundstein. Er hat das wirklich nie vergessen. Ich bin überrascht. Warum sagst du, du bist Simon Petrus? Was denkst du denn? Hat er seinen früheren Namen so sehr geliebt? Nachdem ich meinen Namen geändert habe auf So, bin ich nie wieder zu Schuhe zurückgegangen. Denn das ist mein wirklicher Name. Aber als der Herr ihm gesagt hat, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, das ist wirklich in ihn hineingeschrieben worden. Aber warum sagt er jetzt Simon Petrus? In 1. Petrus hat er das nicht gesagt, aber hier sagt er das. Da muss es doch einen Grund für geben. Ich würde das nicht sagen, wenn ich Petrus wäre. Aber in diesen letzten Jahren meines Lebens denke ich, keiner von uns schaut gern zurück auf sein Leben. Hast du so eine wunderbare Geschichte hinter dir? Du wirst geboren wie der Herr, der Heilige. Ich erinnere mich. Ich habe Psalm 19 gelesen. Und Psalm 51 hatte ich gelesen. David hat es geschrieben, weil er eine ganz schreckliche Sünde vollbracht hatte. Und er hat Buße getan. Und seine Buße ist bis zum Leib seiner Mutter gegangen. Bist du jemals so weit zurückgegangen? Ich wurde in Sünde geboren, hat er gesagt. Er hat diese ganz schlimme Sünde getan und er ist bis zum Mutterleib zurückgegangen, dass er in Sünde geboren wurde. Und er hat gesagt, ich habe nur gegen dich gesündigt, Gott. Nicht nur gegen Menschen, aber am allermeisten gegen Gott. Denkst du, er erinnert sich da gern dran? Aber Nathan, der Prophet, hat ihn daran erinnert. Wer ist denn dieser Mensch, über den du da sprichst? Er sagt, oh, dieser Mensch, der muss sterben. Und Nathan hat gesagt, du bist dieser Mensch. Du bist diese Person. Das hat ihn wirklich schockiert. Er hat es vergessen. Er dachte, er hat recht. Ich habe den doch nicht umgebracht. Der ist doch im Krieg umgekommen. Er hat doch eine wunderbare Entschuldigung für alles. Hast du denn nicht viele Entschuldigungen für deine Sünden? Ich habe recht. Ja, ich habe nichts falsch gemacht. Habe ich irgendwas gemacht? Du auch? Ja, ich auch. Wer noch? Als er sich daran erinnert hat, hat er wirklich Buße getan. Auf eine Art und Weise, wie noch nie mehr jemand Buße getan hat. Er hat es wirklich. Es hat tief in sein Gewissen und in sein Herz geschnitten. Und er hat zum Herrn geschrien, dass ich gereinigt werde. Ich muss gereinigt werden. Ich muss geändert werden. Ich muss umgewandelt werden. Das ist nicht nur eine Änderung des Namens. Das ist einfach, meinen Namen zu ändern. Ich muss nur ein Schriftstück unterschreiben und dann ist es fertig. Aber damit der Herr dich und mich ändert, dass wir lebendige Steine, kostbare Steine werden. Wie lange wird es denn dauern? Bist du schon ganz umgewandelt? Wie alt bist du? 30? 32? Bist du schon völlig umgewandelt? Ja, du musst doch schon ein kostbarer Stein sein. Nach 32 Jahren. Und wenn du mich fragst, Opa, nach 80 Jahren bist du schon völlig umgewandelt werden? Oh, Entschuldigung, ich muss mal. Denkst du, es ist einfach, sich umwandeln zu lassen? Die Sünde ist in uns hineingekommen. Und wir sind Sklaven der Sünde. Paulus hat gesagt, dass wir böse Menschen sind. Ja, ich bin der allerschlimmste Mensch. In Römer 7 hat er gesagt, wer wird mich von dem Leib der Sünde retten? Von dem Leib der Sünde und des Todes. Denkst du, dass Paulus seine ganze Vergangenheit vergessen hatte? Es ist wahrscheinlich wieder und wieder gekommen. Lob den Herrn für das kostbare Blut. Und deine Sünden und Ungerechtigkeiten werde ich mich nicht mehr erinnern. Das ist wahr. Ich glaube das auf jeden Fall. Aber dann darf ich nicht vergessen, wo ich hergekommen bin. Denn es gibt noch viel, was der Herr tun muss, um diesen Arbeit zu vollenden. Nein? Ist es nicht so? Ich hörte, dass jemand gesagt hat, ich bin 99% umgewandelt. Und die ganze Versammlung hat gesagt, wow! Oh nein, oh. Bist du umgewandelt? Von einer Raupe in einen Schmetterling? Nein, in eine Motte. Das ist, was jemand, den ich kannte, gesagt hat. Sondern von einer Raupe zu einem wunderschönen Schmetterling? Nein, es war eine Motte. Ja. Das ist nicht angemessen. Paulus hat sogar gesagt, nicht, dass ich schon vollendet bin. Ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Sogar Paulus hat das gesagt. Ich konnte das nicht mal glauben, wie Paulus das sagen konnte, dass er noch nicht bereit ist, du bist noch nicht vollendet. Du gehst voran und du weißt so viel. Du hast so viele Briefe geschrieben und Philipper geschrieben und er sagt, er ist noch nicht vollkommen. Darum hat Simon Petrus hier geschrieben, dass er uns erinnert hat, dass er Simon Petrus, Sohn Jonas war, dass er im Fleisch geboren ist. Was im Fleisch geboren ist, bleibt Fleisch und ist Fleisch. Seid vorsichtig. Da, aber wir sind wiedergeboren aus ewigem Samen. Das ist der Same, der gepflanzt wurde. Dieser Same muss wachsen. Es bleibt in uns für immer, ja. Es wird niemals weggehen oder verdorben werden. Aber dieser unverdorbene Same ist nur eine Form eines Samen. Aber wir müssen die Milch des Wortes du trinkst doch keine Milch, wenn du erwachsen bist mehr, oder? Selbst der Arzt wird dir sagen, du brauchst keine Milch. Wenn du zu viel Milch trinkst, dann hast du vielleicht Knochenprobleme. Ah, sie sollten Milch trinken, wie ein neugeborenes Kind. Ja, am Anfang braucht man diese Milch, ja, wie Petrus, ja, wir dürfen nicht nur Milch trinken, wir müssen, sondern auch fleißig sein und wachsen. Ja, fleißig sein, was hinzuzuzügen. Darum brauchen wir den zweiten Brief von Petrus. Petrus hat uns hier gesagt, in diesem Vers, ja, ich mag das wirklich. Ich denke nicht, dass Petrus ärgerlich auf mich ist, wenn ich sage, oh, hallo Simon. Und er wird sagen, oh ja, das bin ich. That was me. Das war ich, ja. So war ich vorher. Aber du kannst jetzt Petrus sagen, würde ich sagen. Denn der Herr muss weiter in uns wirken. Herr, heilige mich, Herr. Der Herr muss uns heiligen. Was er auch in Hebräer gesagt hat, bezüglich unseres großen Hohepriesters, dass wir aufs Völligste errettet werden. Das heißt, dass wir umgewandelt werden, das Werk der Umwandlung. Das ist nicht über Nacht. Selbst wenn du 80 Jahre hast, wenn du nicht mitmachst, dann, wenn du nicht kooperierst, dann wirst du nicht nach 800 Jahren umgewandelt sein. Wenn du nicht mitmachst und wenn du nicht fleißig bist, fleißig zu sein heißt, dass du mit ihm zusammenarbeitest. Wie lange war Enoch mit Gott gewandelt? 3 Tage? 30 Tage? 30 Jahre? 300 Jahre. Hast du noch 300 Jahre? Dann musst du fleißiger sein als Enoch. Oh, jemand lachte. Du musst fleißiger als Enoch sein. Enoch. Wie viel mehr fleißig? Wer ist hier der Taschenrechner, der, wenn er 300 Jahre mit dem Vater wandeln musste, wie schnell müssen wir dann mit dem Herrn vorangehen? Wie viel schneller? Ja, ja, jetzt haben wir nur noch 2 Jahre. Wie viel schneller müssen wir jetzt? Aber wir haben einfach nicht dieses Konzept. Wenn der Herr wiederkommt und wir sind nicht wahrhaftig und nicht aufs Völligste errettet und in 1. Thessalonicher 5, der Leib, Seele und Geist müssen bewahrt werden und vervollkommnet werden, müssen umgewandelt werden in sein Bild. Du musst ihn, seine Herrlichkeit anschauen. Wie viel schaust du denn seine Herrlichkeit an jeden Tag? Was schaust du denn an? Wir mögen immer noch so viele Dinge. Vielleicht nicht mehr so viel wie vorher. Aber unser Verlangen, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen, muss zunehmen. Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Mit, ja, unverschleierten Augen. Darum ist die Priesterschaft so wichtig, dass du Christus jeden Tag gewinnen kannst. Selbst wenn du am Telefon bist und du ärgerlich sein willst und dann erinnert dich der Herr, George would say, ja, das stimmt. Selbst er arbeitet am Telefon. Ja, der Bruder kann die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wenn er zu ihm spricht. Das ist wirklich wunderbar. die Umwandlung ist wirklich notwendig. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nur ein bisschen Änderung ist nicht gut genug. Wir müssen umgewandelt werden. Etwas von ihm muss in unser Wesen hineingewirkt werden. Kein Wunder. Petrus hat gesagt, dass Gnade und Friede sei mit euch. Sei euch vermehrt. Magst du das, dass er sagt, sei ich vermehrt? Was hat er gesagt in 2. Petrus? Ach, du wusstest es nicht. In 1. Petrus hat er gesagt, Gnade und Friede sei mit euch. Aber in 2. Petrus hat er gesagt, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Es ist unterstrichen, es ist betont, weil wir es brauchen. Wir brauchen nicht nur ein bisschen Gnade und Friede. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Wie viel Mal muss es multipliziert werden, diese Gnade und dieser Friede? Ja, 150 Mal muss es multipliziert werden, damit wir wie Enoch werden. Andernfalls schaffen wir es nicht. Und die Apostel haben das wirklich erfahren. Und haben gesagt, ich wage nicht, faul zu sein. Denn unsere Zeit ist so kurz. Und wir müssen immer noch weitergehen. Die Umwandlung, damit wir umgewandelt werden. Wir nutzen diese Worte so viel. Herr, wir wollen umgewandelt werden. Es braucht Zeit. Besonders dieser Henoch. Dieses Baby muss doch wachsen. Man muss weiter zunehmen. Man kann nicht einfach so in einem großen Tank die Tugenden dazu füllen. Wie viel isst du jeden Tag? Wirst du ganz, ganz viel Tonnen von Essen essen? Wenn du ihm Tonnen Essen gibst jeden Tag, wird er dann schneller wachsen? Du musst die Milch sogar abmessen, wie viel du ihm gibst. Aber die Flasche ist nicht riesig, ist nur ganz klein, weil du nicht so viel dazu tun kannst. Du nimmst ein bisschen zu und ein bisschen zu. Wir haben einfach nicht so viel Kapazität. Aber wir brauchen viel Gnade, dass es uns hilft und uns ermutigt und uns stärkt. Dass es uns unterstützt. Darum hat Petrus das Wort zunehmen benutzt. Ja, Gnade und Friede soll wirklich multipliziert werden. Aber bei dem anderen, da geht es nicht so schnell. Lob den Herrn für so einen wundervollen Bruder, der ein Fischer war und wurde zu einem Sklaven unseres Herrn und ein Apostel. Wurde von Gott geschickt, er wurde vom Herrn gebraucht. Er hat nicht gesagt, ich bin der Apostel. Ich habe jemanden gehört, der das gesagt hat. Meine Güte, er dachte, er ist der Einzige. Und ich habe gehört, wie er gesagt hat, in jedem Zeitalter nutzt der Herr einen Apostel. Aber ich sehe das hier nicht in der Bibel. Hat Paulus gesagt, ich bin der Apostel? Hat Petrus gesagt, ich bin der Apostel? Oder Johannes? Ich bin der, dreimal unterstrichen, der Apostel? Er ist nur ein Apostel. Wenn wir sagen, der Apostel, dann meinen wir Jesus, der von Gott gesandt wurde. Er ist der Apostel und ist der große Hohepriester. Niemand sonst kann der Apostel sein. Und viele von uns, der Herr muss sich zu deinen Kollegen senden. Apostel heißt es, der ist gesendet. Ja, ein Apostel in der Bibel ist jemand, der gesandt ist vom Herrn, Gottes Werk zu tun. Wie sonst werden denn deine Kollegen darüber wissen? Und du bist der, der die Wahrheit kennt und du sagst ihnen nichts? Hast du das Verlangen, ein Apostel zu sein? Apostel Aaron? Amen. Herr, ich möchte dein Apostel sein, nicht der Apostel. Wir müssen alle so ein Verlangen haben, gesendet zu sein. Heißt nicht, dass du nach Afrika gehen musst. Der Herr hat schon ganz viele Apostel in Afrika. Aber in deinem Büro bei Apple, wie ist es damit? Wo immer der Herr dich hinschickt, dass du arbeiten sollst. Du bist ein Apostel. Aber du musst ein Verlangen haben. Der Herr hat mich geschickt, wie Jesaja. Der Herr hat gefragt, wen kann ich senden? Sogar Gott hat gefragt, wen? Gott wird dich nicht zwingen. Aber der Herr fragt, wen soll ich senden? Er möchte Freiwillige haben. Lob den Herrn, wo immer wir sind. Können wir Apostel sein? Ja, wir werden von ihm gesandt. Nicht, dass du einen guten Job machst, sondern für sein Werk hat er dich gesandt. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, durch uns, durch die vielen Apostel. Wo immer wir sind, sind wir seine Sklaven, seine Knechte. Jeder von uns ist ein Sklave des Herrn. Der einzige Unterschied ist die Kapazität, die wir haben. Das Maß der Gnade. Sonst gibt es keinen Unterschied. Ein Sklave ist ein Sklave. Es kommt darauf an, was für einen Job der Herr dir gibt. Aber du bist trotzdem sein Sklave. Ja, kommt nicht darauf an, wie viel Talente du dem Sklaven der Herr dem Sklaven gegeben hat, wie in Matthäus 5. Einer kriegt 5, einer kriegt 2, einer 1. Das ist egal. Wir müssen unsere Arbeit tun. Wir sind alle Sklaven des Herrn. Aber egal, wir müssen alle umgewandelt werden. So wie Petrus. Möge der Herr uns wirklich beeindrucken, was Petrus in 2. Petrus geschrieben hat, ist sehr wichtig, um uns auf das zweite Kommen des Herrn vorzubereiten. Geht wirklich durch das Wort durch und prägt es euch ein und betet darüber und fragt ihn, uns Licht zu geben und Verständnis. Okay, Amen. Lasst uns ein paar Gebete haben.